Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat die Reform des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Damit müssen die Obergrenzen für den CO2-Ausstoß nicht mehr in jedem Wirtschaftssektor einzeln eingehalten werden. Konkret kann der zu hohe Ausstoß im Verkehr verrechnet werden mit dem geringeren Ausstoß der Industrie. Wegen der kurzen Beratungszeit hatte der CDU-Abgeordnete Heilmann versucht, die Abstimmung vom Bundesverfassungsgericht stoppen zu lassen. Sein Eilantrag wurde jedoch gestern abgewiesen.
Auf einmal kommt Bewegung rein. Noch vor kurzem drohte der Verkehrsminister mit Fahrverboten, sollte das Klimaschutzgesetz nicht geändert werden. Nun ist es im Bundestag. Der Kernpunkt: Es geht nicht mehr um den CO2-Ausstoß einzelner Bereiche wie Verkehr oder Gebäude.
Dem Klima ist es vollkommen egal, ob die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor, aus dem Industriesektor oder aus dem Verkehrssektor kommen, meine Damen und Herren. Wir halten die Klimaschutzziele an.
Bisher gilt, wenn Sektoren ihre CO2-Ziele verfehlen, müssen die zuständigen Ministerien nachsteuern mit einem Sofortprogramm. Das wäre jetzt auf das FDP-geführte Verkehrsministerium zugekommen. Nun soll der Ausstoß aller Bereiche verrechnet werden und künftig die Bundesregierung gemeinsam gegensteuern. Die Grünen hatten sich über Monate dagegen gestimmt. Nun Zustimmung, da die FDP dafür ein Paket zum Ausbau der Solarenergie mitträgt.
Ein Kompromiss. Wenn wir Grünen dieses Gesetz alleine geschrieben hätten, dann hätten wir uns eine noch klarere Verantwortung für die einzelnen Sektoren gewünscht.
Ziel des Klimaschutzgesetzes: bis 2030 den CO2-Ausstoß massiv senken. Die Union hatte es damals mit der SPD beschlossen. Die Reform sei verantwortungslos.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass es hier auch noch schönreden.
Nun muss noch der Bundesrat über die Reform des Klimaschutzgesetzes abstimmen.
Teil des Klimakompromisses war das Solarpaket, das heute von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Gefördert wird der Bau von Solaranlagen auf den Dächern von Gewerbebauten, auf Parkplätzen und auf landwirtschaftlichen Flächen. Erleichtert wird außerdem die Anmeldung von Balkonkraftwerken. Und wer Wohnungen vermietet, kann nun einfacher eine Solaranlage aufs Dach setzen und den Strom an die Mieter verkaufen. Wirtschaftsminister Habeck hat heute seine Entscheidungen rund um den deutschen Atomausstieg verteidigt. Dabei geht es um Vorwürfe, in seinem Ministerium seien im Frühjahr 2022 interne Bedenken gegen die Abschaltung der letzten verbliebenen Atommeiler unterdrückt worden. Recherchen des Magazins Cicero hatten dies nahegelegt. Heute haben sich zwei Bundestagsausschüsse in Sondersitzungen damit beschäftigt. Unionspolitiker sehen weiter Aufklärungsbedarf.
Ziemlich genau vor einem Jahr. Die letzten Atommeiler gehen vom Netz. Heute ist das Thema zurück. In Bundestagsausschüssen geht es um die Frage, ob Argumente unterschlagen wurden für einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Die Union wirft dem Wirtschaftsministerium vor, dass nicht offen geprüft worden sei.
Sondern dass hier bewusst Fakten verdreht wurden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Und deshalb brauchen wir lückenlose Aufklärung.
Auslöser für die Sondersitzung sind Recherchen des Magazins Cicero. Es hatte gerichtliche Akteneinsicht erwirkt. Im Kern die Frage: Müssen die Meiler weiterlaufen, um die Versorgungssicherheit zu garantieren? Laut Cicero sollen sowohl im Wirtschafts- als auch im Umweltministerium im Frühjahr 2022 interne Bedenken unterdrückt worden sein, ob der Zeitplan für den Atomausstieg noch haltbar ist. Die beiden Ministerien weisen das zurück. Habeck betont, die Versorgungssicherheit habe Priorität gehabt. Alle wichtigen Fragen dazu seien diskutiert worden.
Das sind exakt die Fragen gewesen, die ich mit den Betreibern, mit den Chefs der Betreiber der Atomkraftwerke diskutiert habe. Insofern ist also die Annahme, dass da eine Art Geheimwissen wäre, das mich nicht erreicht hätte, falsch.
Vor der Sondersitzung gab es aus der FDP für Habeck noch scharfe Kritik. Danach hieß es, die Darstellung des Ministers sei logisch und dass Habeck weitere Unterlagen zugänglich machen will, sei richtig.
Es wird dazu beitragen, auch die Einordnung, die hierzu öffentlich passiert, auch noch einmal mit voller Transparenz und voller Aktenlage dann auch vornehmen zu können.
Die verlängerten Laufzeiten setzte schließlich 2022 der Bundeskanzler durch. Die Atommeiler blieben gut 3 Monate länger als geplant am Netz.
Bundeskanzler Scholz will die Finanzierung des Klimaschutzes auf eine breitere Basis stellen. Auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin forderte er unter anderem mehr private Investitionen. Auch sollten sich Schwellenländer mit hohem CO2-Ausstoß stärker am internationalen Kampf gegen die Erderwärmung beteiligen. Der Petersberger Klimadialog bereitet den nächsten Weltklimagipfel Ende des Jahres in Aserbaidschan vor.
Aufstellung zum traditionellen Familienfoto bei einem Petersberger Klimadialog, der in diesem Jahr genau von dieser Frage geprägt war: Wer gehört zur Klimafamilie? Wer zahlt auch für Klimaschutz? Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock rufen dazu auf, den Kreis der Geberländer deutlich zu erweitern.
Länder, die in den vergangenen 30 Jahren signifikant zu Emissionen beigetragen haben, müssen auch zur öffentlichen Klimafinanzierung beitragen, wenn sie dazu ökonomisch in der Lage sind.
Einzelne Staaten nennt er nicht. Gemeint sein dürfte etwa China, mittlerweile größter CO2-Produzent und dadurch in der Verantwortung, sagt auch Greenpeace.
Allen voran natürlich China und die Golfstaaten, die ja riesige Profite machen aus der Förderung von Öl und Gas. Es sind natürlich gefordert, gemeinsam mit Staaten der Europäischen Union, den USA, die Milliarden zu stemmen, die notwendig sind.
Wie viel Deutschland im neuen Bundeshaushalt für Klimaschutz bereitstellt, das ist noch unklar. Außenministerin Baerbock macht dazu ein Versprechen. Ich möchte bekräftigen, dass unser Ziel für 2025 lautet 6 Milliarden Euro pro Jahr. Und das, obwohl unser Haushalt stark unter Druck steht. Ob das klappt, könnte im Herbst feststehen, pünktlich zur nächsten Weltklimakonferenz.
Die Sparpläne beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof werden konkreter. Wie es aus Unternehmenskreisen hieß, sollen 16 der 92 Filialen geschlossen werden. Welche Standorte genau betroffen sind, soll morgen bekannt gegeben werden. Laut Nachrichtenagentur dpa werden 1.400 der etwa 12.800 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Investorkonsortium will die Warenhauskette übernehmen. Die Linke hat in Berlin ihren Wahlkampf zur anstehenden Europawahl offiziell gestartet. Unter dem Motto „Gerechtigkeit geht nur mit links“ präsentierten sich die Spitzenkandidaten Martin Schirdewan und Carola Rakete. Zur Europawahl am 9. Juni will die Linkspartei unter anderem mit Forderungen zur Verteilung von Reichtum sowie zu mehr Demokratie und Klimaschutz antreten. Deutschland und Frankreich wollen ein gemeinsames Panzersystem entwickeln. Die Verteidigungsminister Pistorius und Le Cornu unterzeichneten dazu ein Grundsatzabkommen. Als Nachfolger für die Kampfpanzer Leopard und Leclerc sollen die Industrien beider Staaten eine neue Generation von Gefechtsfahrzeugen konstruieren. Die Panzer sollen elektronisch miteinander vernetzt sein. Eine ähnliche deutsch-französische Zusammenarbeit gibt es schon bei der Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs.
Bei so einer Umarmung wird selbst der deutsche Verteidigungsminister etwas rot. Dabei hatte das gute persönliche Verhältnis von Pistorius und seinem französischen Amtskollegen Le Cornu maßgeblich dazu beigetragen, dass es zu dieser Unterschrift kommt. In Paris haben die beiden heute die Absichtserklärung zum deutsch-französischen Panzer unterschrieben.
Es geht um etwas völlig Neues. Miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die teilweise auch unbemannt operieren können, künstliche Intelligenz, berücksichtigen wir ebenfalls. Wir berücksichtigen aber vor allem auch die Anforderungen, die schon gewissen und die erwarteten Anforderungen an moderne Konflikte, an mögliche Kriege der Zukunft.
So wie auf diesen Entwürfen könnten die Panzer einmal aussehen. Details stehen aber noch nicht fest. Von 2040 an sollen sie im Einsatz sein und den deutschen Leopard 2 sowie den französischen Leclerc-Panzer ablösen. Lange stockte das Projekt, auch weil man sich nicht einigen konnte, wie die Aufgaben verteilt werden sollen. In der heute unterzeichneten Vereinbarung wurde das nun festgelegt. Deutschland hat bei dem Projekt die Gesamtführung. Wir haben wirklich eine gleichwertige 50-50-Aufteilung geschaffen. Bei der Verteilung der Rollen und bei der Entwicklung des Programms. Es sind allerdings doch noch einige Fragen zu klären. Unklar ist zum Beispiel, aus welchem Land am Ende die Kanone kommen wird. Darüber hatte es Unstimmigkeiten gegeben. Bis zum Ende des Jahres soll der Vertrag ausgehandelt sein.
Die USA haben laut Medienberichten mit dem Bau von provisorischen Hafenanlagen für Hilfstransporte nach Gaza begonnen. Mehrere Seemeilen vor der Küste des Gazastreifens wollen die USA ein schwimmendes Pier errichten. Befördert werden sollen die Hilfsgüter über einen 500 Meter langen Damm, den Israel baut. So sollen Lebensmittel, Wasser und Medikamente in das Kriegsgebiet gebracht und ungewollte Lieferungen an die Terrororganisation Hamas verhindert werden.
Schiffe wie dieses könnten schon Anfang Mai von Zypern aus Hilfslieferungen zum Gazastreifen bringen. Ein Satellitenbild zeigt den Bau einer provisorischen Anlegestelle für Schiffe. Ich kann bestätigen, dass US-Militärschiffe begonnen haben, die ersten Abschnitte des provisorischen Piers und Damms auf See zu errichten. Anfang März kam zum ersten Mal Hilfe über den Seeweg. Einen zweiten Versuch hat die Hilfsorganisation World Central Kitchen gestoppt, wegen des israelischen Angriffs auf ihre Mitarbeiter. Laut den Vereinten Nationen steht im Norden vom Gazastreifen eine Hungersnot unmittelbar bevor. Währenddessen fliehen tausende Menschen aus Rafah ins Zentrum von Gaza, aus Angst vor der angekündigten israelischen Bodenoffensive. Wir leben in ständiger Angst, egal wo wir hingehen, überall wird geschossen und bombardiert. Nach wie vor harren weit mehr als 1 Million Menschen in Rafah aus. Doch das israelische Militär will hier gegen Hamas-Kämpfer eine Offensive starten. Gleichzeitig verhandeln Israel und die Hamas weiter über die Freilassung der Geiseln und eine Waffenruhe. Auf einem Krankenhausgelände in Khan Yunis wurden in den vergangenen Tagen laut palästinensischen Angaben fast 400 Leichen aus Massengräbern geborgen. Im Januar hatten Krankenhausmitarbeiter begonnen, auf dem Gelände Opfer zu begraben. Israelische Soldaten sollen sie während eines Einsatzes dort ausgegraben haben. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde habe man einige Leichen mit gefesselten Händen gefunden. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär weist die Vorwürfe zurück, man habe Leichen exhumiert auf der Suche nach Geiseln.
In Marl in Nordrhein-Westfalen sind zum 60. Mal die Grimme-Preise verliehen worden. Fast alle Auszeichnungen für herausragende Produktionen des deutschen Fernsehens gingen an öffentlich-rechtliche Sender. In der Kategorie Fiktion wurde die Serie Haus Kummerfeld von WDR, ZDF und Arte gewürdigt. Sie spielt in der Kaiserzeit. Neben der deutschen Geschichte beschäftigen sich die ausgezeichneten Formate auch mit Themen wie Rassismus oder dem Ukraine-Krieg. Der deutsche Filmregisseur und Produzent Michael Verhoeven ist tot. Er starb bereits am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit, wie seine Familie mitteilte. In Filmen wie Die weiße Rose und Das schreckliche Mädchen setzte Verhoeven sich mit dem Nationalsozialismus auseinander. Mit seiner Frau Senta Berger drehte er auch Unterhaltungsformate. Verhoeven wurde 85 Jahre alt.
Er war politisch und prägte Generationen. Nicht zuletzt mit dem Film Die weiße Rose. In den 80er Jahren noch ein Thema, das Diskussionen auslöste.
Wer so den Führer beschimpft.
Einer muss dir mal den Anfang machen.
Und so glaube ich heute, dass mein starkes Interesse immer aus der Verhinderung gekommen ist. Immer aus der Verhinderung, das wollen wir nicht, darüber wollen wir nicht reden.
Verhoeven wollte reden, schon 1970. In seinem Spielfilm Okay verlegt er ein reales Verbrechen aus dem Vietnamkrieg nach Bayern. Ein Skandal auf der Berlinale, das Filmfestival platzt, er gilt fortan als Regierebell. Seit 1966 ist er mit der Schauspielerin Senta Berger verheiratet. Sie gründen eine Familie und die Filmproduktion Sentana. Eine große Liebe, sie werden mit Ehren und Preisen überhäuft. Für den Spielfilm Das schreckliche Mädchen von 1990 erhält Verhoeven eine Oscar-Nominierung.
Sie waren doch einer von den beiden Geistlichen? Sie haben doch den Herrn Krakauer ins KZ gebracht.
In den 90er Jahren dreht Verhoeven einen Dokumentarfilm anlässlich der Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht. Die NS-Vergangenheit war sein Lebensthema. Er hat hingeschaut, wo andere lieber weggeschaut hätten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 27. April.
Dank warmer Mittelmeerluft und Hochdruckeinfluss gibt's in der Südosthälfte viel Sonnenschein bei über 20 Grad. Richtung Nordwesten bleibt es unbeständiger. Heute Nacht sind nur noch wenige Schauer unterwegs und neben Wolken zeigen sich auch Mond und Sterne. Gebietsweise klart es auch auf und in der Südosthälfte ist es am Tag verbreitet sonnig. Sonst gibt es meist mehr Wolken als Sonne. Mancherorts entwickeln sich Schauer, am Nachmittag auch einzelne Gewitter. Heute Nacht 7 bis 0 Grad, im Südosten nochmal leichter Frost. An der Ostsee bei Seewind morgen knapp über 10, im Osten und Süden bei Sonne teilweise über 20 Grad. Am Sonntag erwartet uns ähnliches Wetter und auch in der neuen Woche bleibt der Südosten auf der sonnigeren Seite. Dabei wird es noch wärmer. Es ist allerdings wieder Sahara-Staub in der Luft.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni, was das neue Klimaschutzgesetz wirklich bringt. Und wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Kiew mobilisiert Soldaten und erhöht auch den Druck auf in Deutschland lebende Ukrainer. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.